Die Welt ist in den letzten Jahren immer unleserlicher geworden. Fragen Sie eine beliebige Person Ihres Vertrauens, Sie werden es bestätigt bekommen. Ich kann aus naheliegenden Gründen weder auf so eine Person zurückgreifen, noch selbst als eine solche gelten. Ich orientiere mich deshalb an Strategien des Schreibens und Gehens, um mich der Verschlimmerung der Zustände zu versichern. Das funktioniert noch immer sehr gut für mich. Strategie ist eine Frage des Ortes, Taktik eine Angelegenheit der Zeit. Über beide Kategorien kann ich noch verfügen. Wie zur Sicherheit werfe ich, wenn ich vorsichtig erneut die breite, steinerne Treppe zum erhöhten Plateau hinaufgehe, einen Blick in meine Aufzeichnungen, die mir diese Annahme bestätigen, verlangsame meinen Schritt, während ich eine entsprechende, ergänzende Notiz in meinem abgegriffenen Journal mache. Oben angekommen, drehe ich mich um, sehe auf das sich unter mir in der Dunkelheit ausbreitende, weitläufige Museumsgelände herab. Trotz des Mangels an Licht, an dem die nur noch teilweise funktionierenden, über die diversen Höfe und gebauten Landschaften verstreuten Laternen kaum etwas ändern, kann ich die Ansammlung zusammengetragener Gebäude, diese aus allen Ecken des Reichs abgetragenen und hier wieder errichteten Bauten, dieses Nebeneinander von Stilen und Formen ausmachen. Die steinerne Vielfalt entstand nach und nach, lange Phasen der Umgestaltung, Aneignung und Zusammenführung gingen dieser Machtdemonstration voraus. Nur wenige Jahre war das fragwürdige Ergebnis in seiner Vollständigkeit zu betrachten und angesichts der näher rückenden Feinde, die ich im Dunkel vor der Nordseite des Gebäudes vermuten muss, ist das Areal bereits ein in seiner Gültigkeit überholter Ort. Ich weiß, auch wenn ich es jetzt nicht sehen kann, dass außerhalb der begrenzenden Hauptmauern nur noch Brachland liegt. Was man nicht sehen kann, muss man sich vorstellen. Dem Gelände geht ein deutlich sichtbares Zentrum ab, deshalb habe ich mich für das Abmarschieren fixer Punkte entschieden. Wo immer ich stehen bleibe, ist deshalb auch der sich mit mir verschiebende Mittelpunkt des Areals. Ich drehe meine Runden und messe die Zeit, als wäre all das eine sportliche Leistung, als wären die längst überholten Dienstpläne der abkommandierten Wache noch von Bedeutung. Im Gegensatz zu den in die Kampfzone verlegten Kentauren dieser Entsatzarmee aus Kindermärchen habe ich mich hierfür freiwillig gemeldet. Die Vorstellung, ausgerechnet hier und jetzt einen Posten einzurichten, zu beobachten und das Gelände abzugehen, hat mich gereizt. Die Wachpunkte, von mir mit Kreide auf dem Boden angebrachte Markierungen, werde ich auch den Rest der Nacht möglichst diszipliniert abgehen, wenn ich es sonst schon nur unter Mühen schaffe, einen konventionellen Gedanken pro Tag in eine sogenannte Tat umzusetzen. Ich bin ein sogenannter Ideenflüchtiger, ein ärztliches Attest, das ich ebenfalls mit mir herumtrage, bestätigt mir das. Die Müdigkeit macht mir nicht zu schaffen. Ich habe den Punkt absoluter Erschöpfung überwunden, ihn hinter mir gelassen, noch während des letzten Tages an der Mauer, die sich nördlich der Stadt befindet und die bis zu ihrer Zerstörung als unannehmbar galt. Ich führe meinen Körper über das Gelände wie einen Schreibstift. Dies ist ein Ort letzter Zufluchten, ein Raum für Verlorene, ein verhältnismäßig schnell zu erfassendes, zu begehendes, doch dichtes Terrain. Hier wurde eine Geschichte verordnet, die leidenschaftlich und rücksichtslos alles zu sich selbst in Beziehung gesetzt hat. Darunter freilich, unter der betonierten Fläche, rumort immer noch eine eingeschlossene Vergangenheit, die es nicht in die Lehrbücher des Kombinats geschafft hat. Unsere Wirklichkeit ist eine, die nur wenige Zentimeter und Minuten neben einer glücklicheren zu liegen scheint, nach der wir nicht verlangen dürfen. Denn schon selbst den Ansprüchen dieser zweitklassigen, von uns bewohnten Welt haben wir ja nicht genügt. Ich kann mich erinnern, wie es war, als sich die amüsierenden, unterhaltenden Besucher hier tummelten. Es war die Stimmung einer ausgelassenen Feier, der Besuch eines Freibads an einem heißen Sommertag. Ich kann mich an freundlichere Nächte erinnern, an die späten Stunden, die den Vergebenen, den Verzweifelten und den Verlorenen vorbehalten gewesen waren. Ich sagte mir immer, und ich rede es mir auch jetzt noch ein, dass ich keiner dieser Gruppen wirklich zuzuordnen bin und deshalb wohl keinen Platz unter ihnen beanspruchen darf. Hier, vom Plateau aus, entwerfe ich ein Bild der Vergangenheit, eine Ansicht angeblich glücklicherer Tage, bestimmt von den langen Fingern und üblichen Ausflüchten der Tyranninnen und dem im Verborgenen hart arbeitenden Tod. Im genauen Blick auf die Dinge liegt etwas wie Macht, eine Möglichkeit. Die Dinge werden dann wahrnehmbar oder sie verschwinden endgültig. Die erhöhte Position gibt mir den Eindruck, ich könnte mir einen wirklich guten Überblick verschaffen. Auch das ist eine Täuschung, bloß ein Perspektivenwechsel, der Planbarkeit und Übersicht suggeriert. Von hier aus betrachtet scheint alles Sinn zu machen. Die deutlich angebrachten Verhaltensvorschriften, die ausgeschalteten Überwachungsanlagen, die leeren Stallungen an der Südseite des langgestreckten Baus, denen ich jetzt meinen Rücken zuwende. Für die Bewegung im Gelände habe ich ein Raster entwickelt, in meinem Kopf eine Vorstellung wie ein Dokument angelegt. Das ermöglicht mir, dass ich mich überhaupt bewegen, über projizierte Felder hinweg durch das Areal ziehen kann. Soweit es möglich ist, will ich dafür auf den Einsatz technischer Hilfsmittel verzichten, nur entlang der Linien kleine Sprachspuren auslegen. In meiner Rolle, meiner Funktion im Rahmen des die letzten Jahre ablaufenden tödlichen Spiels war ich an gewisse Konventionen gebunden gewesen, etwa an die Art und Weise, wie gezogen werden musste. Ich nehme absichtlich Umwege, gehe mal schneller, mal langsamer, sprinte eine kurze Strecke. Ein bewegliches Ziel ist viel schwieriger zu treffen, das ist einer der wesentlichsten Lehrsätze. Plötzlich die Richtung zu ändern, eine unvermutete Kurve zu machen, hinter der Architektur Deckung zu nehmen, so kann ich sicherlich noch länger weitermachen, auch wenn ich das Gefühl nicht loswerde, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird. Die Geschichte dreht sich mit mir im Kreis, wir machen eine weitere Runde anhand der von mir angebrachten Markierungen. Einige Minuten versuche ich, besonders aufrecht zu gehen, das habe ich ohnehin viel zu selten gemacht. An einem der Wachpunkte, der sich unweit des östlichen Haupttors befindet, mache ich eine kurze Pause, hole die Uhr hervor und ziehe sie erneut auf. Ich kann das Federwerk ächzen hören, das bedrohliche Knacksen der mechanischen Teile. Selbst wenn es schon wieder Tag wäre, bliebe es dabei, dass ich keine sichtbaren, dauerhaften Spuren auf den Flächen hinterlasse, dass also alles in einem Stadium der Vorläufigkeit und Veränderbarkeit bleibt. Das Osttor steht, so wie alle anderen Haupteingänge auch, weit offen. Die automatischen Anlagen, die man zur Bewegung der schwer beschlagenen Flügel benötigt, funktionieren nicht mehr und alleine kann ich keinen davon bewegen, geschweige denn schließen. Ich trete einen Schritt zurück, lasse den Torbogen wie ein Bilderrahmen auf mich wirken. So bleibe ich stehen, zähle die Minuten, bis ich einige Leute vorbeilaufen sehe. Sie beachten mich gar nicht. Sie passieren eiligst die östliche Gebäudeseite. Sie halten auf das Zentrum der Hauptstadt zu. Ihnen folgen weitere Personen, schließlich eine zurückflutende Menge, die nicht zur Seite sieht, sondern nur stur geradeaus. Keiner bemerkt mich oder versucht, in das Museumsgelände abzubiegen. Der Strom aus fliehenden Kriegsgroupies und verletzten Soldaten reißt erst nach langer Zeit ab. Eine Menge, wie ich sie mir erwartet habe, denn ich bin versucht zu behaupten, dass ich mich mit Menschen auskenne. Heute sind sie noch gemeinsam unterwegs, vielleicht sogar auf der Flucht, im Moment noch werden sie von Furcht vor den näherrückenden Eisenmännern und dem letzten Anflug von Ordnung hier in der Residenzstadt zusammengehalten. Wenn aber auch diese Strukturreste verschwunden sind, werden nur noch Angst und Hunger sie treiben, dann werden sie einander anfallen wie Tiere. Auch wenn ich mich dahingehend lieber irren möchte, hat es sich doch als Irrglaube herausgestellt, dass selbst Ratten nach dem Tod in eine bessere Welt kämen. Ich glaube, es gibt sogar Gedichte darüber, aber ich muss zumindest still und schweigend widersprechen. Es ist die letzte Runde, die wir hier miterleben, wir gehen verloren, einer nach dem anderen. Die Flüchtenden haben mich wie eine bizarre Parade passiert. Ich bin wieder alleine und bewege mich weiter, immer wieder kleine Unterbrechungen einbauend. Das Gelände liegt ganz friedlich da, eine für den Moment tatsächlich stille Hölle. Doch Raum, auch das vermerke ich in meinen Notizen, ist keine stabile Angelegenheit. Ich schlüpfe, nachdem ich eine weitere Runde absolviert habe, durch eine der offenstehenden Türen in die Sammlungsräume hinein. Wie in den anderen Gebäuden ist auch in diesem Turm ein reichhaltiges Angebot einem Kartenspiel gleich ausgebreitet. Das ganze Archiv steht da, die Sammlungen in ihrer Gesamtheit und Fülle verstellen die Wege. In den Jahren zuvor war ein solches Unternehmen nie möglich gewesen, aber nun, in diesen verschärften Krisenzeiten, war man daran gegangen, die absolute, die letzte Ausstellung zu machen. Kein Stück darf fehlen, die Lager sind leergeräumt und die Säle quellen über vor Exponaten, manche von ihnen sind nicht mehr zu betreten. Eine Masse von Objekten wurde hervorgeholt und platziert, ganz so, als könnte man den Lauf der Dinge nochmals zu den eigenen Gunsten wenden, zum entscheidenden eigenen Vorteil beeinflussen. Diese Anhäufungen von Belegen, diese Geschichtsmengen sind der Versuch, dem Geschehen erneut den eigenen Rhythmus, die Abfolge der angeblich vorherbestimmten Schritte aufzuzwängen. Der Museumskomplex sollte die eigene Langlebigkeit und Unbesiegbarkeit demonstrieren. So stehen irgendwo auch alle Zeichen der Unterdrückung, etwa Gläser mit Erde aus allen längst verlorenen Ländereien des Kombinats, herum. Geblieben sind nur diese Relikte, diese Verweissysteme. Einem Impuls folgend gehe ich in den Eingangsbereich des Gebäudes, konsultiere den großformatigen Katalog, der auf einem steinernen Pult liegt. Selbst mein Name ist in dem Verzeichnis. Ich muss unter meinem richtigen, mir zustehenden Namen nachschlagen. Für etwas wie Truepenny hat es leider nicht gereicht. Der Katalog führt mich 2 Etagen höher. Hier steht ein hohes, verglastes Regal voller Glasflaschen. Eine trägt meinen Namen und enthält, wenn ich dem Etikett Glauben schenken darf, den wesentlicheren Teil meines Verstandes. Ich kann nicht verstehen, wie ich darauf hatte vergessen können. Ich schlage das Glas ein, kein Alarm wird ausgelöst. Vorsichtig ziehe ich die Flasche aus ihrer Befestigung, entferne die Beschriftung neben dem Schaukasten und tilge damit meine unfreiwillige Beteiligung an dieser selbst mir unheimlichen Ausstellung. Behutsam stecke ich die Flasche, die mir sehr klein vorkommt, in meine Tasche. Ich will sie nicht zerbrechen und bin doch zu scheu, mir ihren Inhalt sofort wieder einzuverleiben. In mir schmerzt etwas, vielleicht ist das ein Anflug von Erkenntnis, ein zu spät kommendes Verstehen, das mich verwüsten wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehen will, was ich nicht ertragen kann. Da verläuft ein gespannter Draht in mir, der den Kopf zum Explodieren bringen könnte. Ableckung suchend gehe ich wieder nach draußen, beginne eine weitere Runde und breche sie doch nach wenigen Minuten ab. Ich laufe zurück zur Plattform, oben angekommen werfe ich wieder einen Blick auf die Uhr und muss feststellen, dass sie stehen geblieben ist. Keine Manipulation mag daran noch etwas ändern, die Zeit ist abgelaufen. Über das Fenstersims eines angrenzenden Gebäudes klettere ich weiter nach oben und mache es mir auf einem flachen Vorsprung bequem. Alle Antennen, die ich nun sehr deutlich sehen kann, sind nach Norden, zur Mauer und zum Gefechtsfeld hin ausgerichtet. Immer deutlicher sehe ich das Aufblitzen der Bildbomben, das absurd anmutende Aufklappen von endlos scheinenden Papierrollen, scharfkantigen Bögen, die sich schillernd und reflektierend ihren mordenden Weg durch das Gelände und die darauf befindlichen Lebewesen bahnen. Ich sehe einfach zu und versuche nicht an die Traurigkeit lebendigen Spielzeugs zu denken, an den Gebrauch, der von Dingen und Lebewesen gemacht wird. So verbringe ich den Rest der Nacht, nachdenkend und hin und wieder aus der Flasche trinkend. Erst als im Osten die Sonne langsam aufgeht, steige ich wieder hinunter und gehe die Treppe hinab, verlasse das Plateau, die nun leere Flasche immer noch bei mir. Auf dem Weg zum Haupteingang höre ich ein lauter werdendes, klapperndes Geräusch. Ich erreiche den Eingang, bleibe im Torbogen stehen und ziehe zu, wie aus einem undeutlichen Schemen in der Ferne eine deutlichere Gestalt wird. Dem Kentaur, ein Springer wie ich, ist sein Geräusch voller uneingelöster Hoffnungen vorausgeeilt. Seine Schritte werden langsamer, je näher er dem Tor kommt. Er ist Teil der diesmal nicht mehr rechtzeitig eingetroffenen Kavallerie, unter seinem Helm rinnt Blut hervor. Er bleibt direkt vor mir stehen, macht aber keine Anstalten, den Gebäudekomplex betreten zu wollen. In seinem ernsten Blick liegt die zu erwartende Botschaft. Erst kommen die Nachricht und die Notiz, dann die Erschöpfung und der Zusammenbruch. Sie müssen sich nicht sorgen, denn unter wenig vertrauenswürdigen Gespenstern erkennt und versteht man sich, wenn man nur bei Verstand ist.